Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Ja, schön an alle, die zuschauen, dass ihr uns eure Mittagspause opfert. Wir haben auch extra ein leichtes Thema für euch vorbereitet. Es geht nämlich um intelligente Algorithmen, es geht um Marketing-Software, es geht um Strategien. Also nee, Spaß beiseite, kein leichtes Thema, aber wir versuchen das trotzdem unterhaltsam und informativ zu gestalten. Das Thema lautet, wie künstliche Intelligenz die Marketing-Automation vorantreibt. Kurz mein Name, Helmut van Rinsum, ich bin Fachjournalist, schreibe seit vielen Jahren über Marketing, Medien, über digitale Transformation. Ich betreibe einen Blog über künstliche Intelligenz im Marketing. Schaut mal rein, ki-marketing.com, und da kann man sich auch zu einem Newsletter anmelden, der einmal in der Woche jetzt seit immerhin 3 Jahren über alles Aktuelle im Bereich künstliche Intelligenz und Marketing informiert. Ja, wie künstliche Intelligenz die Marketing Automation vorantreibt, das ist ein Riesenthema. Es ist höchst relevant. Es geht nämlich um die Frage, wie man die Effizienz des Marketing optimieren kann, wie man besser wird im Marketing und gleichzeitig Geld spart. Und das geht natürlich nicht so ohne weiteres. Das wird einem nicht geschenkt, sondern man braucht dazu viel Know-how. Man braucht dazu qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man braucht finanzielle Investitionen. Kurz, es besteht Informationsbedarf, und ich hoffe, dass wir heute in unserer Gesprächsrunde in den nächsten 60 Minuten dazu beitragen können, die ein oder andere Frage zufriedenstellend zu klären. Vielleicht nochmal kurz, künstliche Intelligenz ist für viele so ein Buzzword, für andere ist es ein Begriff, der eine wichtige Technologie bezeichnet auf dem Weg in die Zukunft. Es gibt zahlreiche Unternehmen, die bereits mit Marketing und im Marketing gute Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz gemacht haben. Andere zögern noch, wie immer viele Studien belegen. Sie zögern, weil sie nicht wissen, wie man so ein großes Thema angeht. Und deshalb wollen wir auch heute hier Infos bieten, wie man da besser einsteigen kann. Jetzt aber die Frage, wer sind denn diese Gesprächspartner überhaupt? Zunächst mal Norbert Schuster vor einem beeindruckenden Bücherregal. Er ist Speaker, Berater und Autor für die Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Er war 25 Jahre Vertriebsleiter und Vorstand Marketing und Vertrieb im B2B-Bereich. Und Norbert beschäftigt sich seit Anfang der 2000er Jahre mit Digital Selling und seit 2010 mit Marketing und Sales Automation. Er ist der Erfinder der Wasserloch-Strategie und Autor verschiedener Bücher. Das neueste Buch ist Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Aber es gibt auch Bücher Marketing Automation für Bestandskunden oder Lead Management oder die Inbound-Marketing-Methode. Und heute ist er hier bei uns. Ich freue mich sehr, Norbert, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Gut. Freue mich.
Sehr gern. Und neben Norbert noch Thorsten Mühling. Er ist CEO und Co-Founder von Epoch. Dieses Unternehmen hat 2003 mit Michael Bernhard ein Tech-Unternehmen gegründet. Ein Tech-Unternehmen, das selbstlernende Systeme entwickelt hat, die in verschiedenen Branchen zum Einsatz gekommen sind. Und 2013, also 10 Jahre später, hat er dann zusammen mit Michael die Epoch Internet Services gegründet. Das ist ein Unternehmen, das sich um Personalisierung des digitalen Handels kümmert, und zwar im Zusammenhang auch mit künstlicher Intelligenz. Und Thorsten leitet dort das operative Geschäft der Epoch und ist für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens verantwortlich. Schön, dass du da bist, Thorsten.
Ja, vielen Dank, Helmut, für die einführenden Worte. Hallo zusammen.
Dann legen wir gleich los. Vielleicht die erste Frage an Norbert, war so nicht abgesprochen, aber interessiert mich jetzt einfach, was ist die Wasserloch-Strategie?
Ich habe relativ früh mit Marketing Automation angefangen, und da ist Inbound Marketing, gehört da ja dazu, und habe versucht, Menschen den Begriff zu erklären. Und Outbound Telefonie kannte jeder, aber mit Inbound hat man sich damals noch schwer getan, so 2011 ungefähr, und habe dann einmal einem Kunden erklärt, stell dir vor, du bist ein Fotograf und du bekommst den Auftrag, Bilder von Elefanten in freier Wildbahn zu schießen. Was kannst du tun? Läufst mit der Kamera durch Wüste, Busch und Savanne, bis du einen Elefanten findest. Das ist so das Bildnis der Kaltakquise. Ich Du musst 300 Calls machen, bis irgendeiner sagt, na gut, schicken Sie mir halt mal was. Und die Alternative ist, ich baue ein Wasserloch. Ich sorge dafür, dass meine Webseite, mein LinkedIn-Profil, mein Blog, alle meine Präsenzen dafür sorgen, dass die Elefanten zum Wasserloch kommen, dass ich gefunden werde von potenziellen Kunden. Und dann ist es natürlich viel leichter, Vertrieb zu machen, viel effizienter und kommt viel schneller zum Vertriebserfolg.
Schönes Bild, finde ich. Dein neuestes Buch heißt Digitalisierung in Marketing und Vertrieben. Ich habe da mal so geguckt, welche Kapitel drin sind. Da geht es auch um MAR und Sales-Tech-Systeme. Es geht um Innovation und Machine Learning und Systemgrundlage für Robot-Selling im Vertrieb. Vielleicht ganz kurz für mich jetzt nochmal, was ist Robot-Selling im Vertrieb oder Robotic-Selling?
Naja, es geht im Prinzip darum, erstmal alle Systeme zu integrieren, die Daten synchron zu halten, um dann wirklich Prozesse über alle Systeme hinweg steuern zu können. Das heißt, nicht immer nur im Silo über einen Marketing-Automation-Prozess zu reden oder über einen Prozess, der im CRM-System läuft, sondern alle Systeme wirklich integriert zu haben. Und dann kann ich mir überlegen, wo macht es Sinn, dass ein Mensch einen Kontakt aufnimmt, so im Key-Account-Bereich, im A-Kundenbereich, und wo kann es sinnvoll sein, automatisierte Prozesse laufen zu lassen, die eben halt nicht nur in der Marketing-Automation laufen, sondern wie gesagt über alle Systeme hinweg. Da kommen wir dann schon so in den Bereich CDP, Customer Data Plattform, wo wir eben alle Systeme integrieren und wie gesagt die Basis dafür schaffen. Das brauche ich ja auch als Basis für KI, da reden wir ja später noch drüber. Aber es ist eben auch die Basis für einfache Wenn-Dann-Prozesse, die über alle Systeme hinweg laufen können.
Vielleicht zur Einordnung, man muss sagen, du bist im B2B-Bereich tätig.
Also schwerpunktmäßig, ja.
Schwerpunktmäßig. Wie weit ist dort die Marketing-Automation im B2B-Bereich? Ist das Alltag oder ist das eine Frage der Unternehmensgröße oder der finanziellen Kapazität? An was hängt es? Also wie weit verbreitet ist es dort?
Naja, ich sag mal, es gibt zwei große Hinderungsgründe für Marketing-Automation. Der eine Grund ist, wenn es den Unternehmen zu gut geht, dann glaubt man es nicht zu benötigen. Und der andere Grund ist das fehlende Wissen über den Hebel. Also es fehlt in vielen Unternehmen wirklich noch das Wissen, was ist eine Marketing-Automation? Für mich, ich nenne es mittlerweile nicht mehr Marketing-Automation, sondern Pre-Sales-Automation, weil wir damit gerade im Thema Lead-Gewinnung, Lead-Generierung eigentlich die Pre-Sales-Phase abfangen, damit steuern, effizienter gestalten. Auch im Thema Cross-Selling, Upselling zum Beispiel, einfach Vertriebsprozesse steuern. Und das ist oftmals so ein weiterer Hinderungsgrund, dass der Vertrieb glaubt, das ist Marketing-Automation, damit habe ich ja nichts zu tun, das soll das Marketing mal machen. Also da fehlt oftmals noch das Wissen um das Momentum, um den Hebel, der in der Technologie steckt.
Und das heißt,
wenn man... ist es noch kein Standard. Viele Unternehmen haben damit noch nicht begonnen. Und leider, aber auch viele Unternehmen, die begonnen haben, betreiben das, sie fahren im ersten Gang, sagen wir es mal so. Sogenannte Nurture-Prozesse sind dann eigentlich keine Nurture-Prozesse, sondern nur 5 E-Mails in Folge. Und die eigentliche Stärke, dass man Interessenten irgendwo abholt in seiner Customer Journey, ihn automatisiert entwickelt und reifen lässt, das fehlt in vielen Unternehmen. Also das sind wir in Deutschland noch ganz am Anfang aus meiner Perspektive.
Woran liegt es? Du hast am Anfang gesagt, bei manchen fehlt einfach der Leidensdruck, denen geht es finanziell zu gut, die denken, Business läuft, brauche ich nicht.
Genau.
Woran liegt es, dass die anderen im ersten Gang fahren und nicht sagen, also ich könnte mir also vorstellen, gut, wenn da sich Erfolge einstellen, dann bin ich doch dran interessiert, jetzt den zweiten Gang einzulegen und den dritten, damit ich noch effizienter, schneller werde, damit ich noch mehr Leads generieren kann.
Ja.
Nicht verständlich.
Das Dumme ist, dass man eine Marketing-Automation quasi auch wie ein Newsletter-Tool bedienen kann und damit auch Spam verbreiten kann und einfach nur E-Mails rausschickt, ohne wirklich die Empathie für den Kunden aufgebaut zu haben. Das heißt, ich muss wirklich in dieses Thema Buyer-Persona rein. Ich muss die Schmerzen, die Ziele, die Entscheidungskriterien, die Verhaltenspräferenzen kennen meiner Wunschkunden. Ich muss die Customer Journey wirklich analysieren, also keine bunte Bilder an der Wand, sondern eine wirkliche Analyse der Customer Journey Und dann muss mein Nurture-Prozess wirklich diese Customer Journey abdecken und den entsprechenden Content bieten. Es ist nicht damit getan, fünfmal hintereinander zu schreiben, kaufen Sie mich doch bitte, jetzt kaufen Sie doch endlich. Das kann eine Marketing-Automation, aber das ist nicht der Sinn dieser Technologie.
Welche Probleme gibt es denn bei der Einführung? Also wenn jetzt ein Unternehmen zu dir kommt und sagt, ich bin interessiert dran, Marketing-Automation einzubauen, wo stößt du auf Vorbehalte und wo ist die Bereitschaft groß? Und vielleicht anschließend gleich noch die Frage, wie verhinderst du dann, dass die sozusagen dieses Tool nutzen, aber nicht richtig nutzen, nämlich statt 100 E-Mails einfach 10.000 rausschicken und denken, das ist Marketing Automation.
Ja. Also die Marketingabteilungen sind mittlerweile unheimlich weit, muss ich sagen. Die sind in diesem Thema gedanklich viel weiter als der Vertrieb. Und da ist die Motivation und der Antrieb ist wirklich messbar, skalierbar zur Erreichung der Unternehmensziele beizutragen. Und oft höre ich dann auch, ich will auf Augenhöhe. Also die Marketingleitung sagt dann, ich will auf Augenhöhe mit der Vertriebsleitung und der Geschäftsleitung kommen. Ich will über Zahlen reden. Ich will über wie gesagt, messbare, skalierbare Prozesse reden. Hinderungsgründe sind dann oft, dass es wie ein IT-Projekt angegangen wird. So, die IT soll sich mal kümmern, welches System wir einsetzen. Und es wird viel Aufwand da reingesteckt. Und zu wenig Aufwand wirklich in die Strategie. Also was wollen wir erreichen? Wen wollen wir erreichen? Welche Vertriebsszenarien wollen wir mit Marketing Automation abdecken? Also geht es um Lead-Entwicklung? Geht es um Cross-Selling? Geht es um Upselling? Geht es um Journey-Management, Kundenabwanderung verhindern? Die Marketing Automation kann ja in ganz vielen Bereichen eingesetzt werden. Und da fehlt meist wirklich die Strategie. Was ist unser Ziel? Wo wollen wir hin? In welchem Szenario setzen wir es ein? Und dann, wie gesagt, tauche ich mit meinen Kunden eben in das Thema Buyer-Persona ein. Wer ist wirklich unser Kunde? Wir erstellen Profile, die sehr detailliert sind, die sehr in die Tiefe gehen, um wirklich den Inhalt, die Ansprache und die Prozessgestaltung für die Marketing-Automation-Prozesse damit rauszulösen. Und da kommt so der nächste Knackpunkt, manchmal diese wirklich das Thema Zusammenarbeit, Marketing und Vertrieb. Also man muss es dann wirklich schaffen, den Vertrieb mit an den Tisch zu bekommen, dass der Vertrieb die Insights aus der Vertriebsarbeit wirklich bringt. Also wie tickt der Kunde? Was haben die für Interessen? Bei welchem Bedarf kommt welche Lösung ins Spiel und so weiter? Und das ist aber ein sehr fruchtbarer Moment, wenn die dann wirklich zusammenkommen und merken auf einmal, dass sie zusammen mehr sind als in getrennten Silos und dass dann auf einmal auch mehr Momentum entsteht, dann ist es auch wirklich ein Hilfsmittel, um so Marketing-Vertriebs-Alignment damit auch zu betreiben.
Vielleicht mal eine Frage, Norbert. Das ist aber ein dauerhafter Prozess mit Sicherheit oder sollte sein aus meiner Sicht dieses Zurückspiel der Vertriebserfahrung dann Richtung Marketing, um auch dort wieder die Prozesse weiter zu schärfen und zu optimieren und die Ansprache letztendlich zu verbessern, oder?
Genau, das ist einmal ein Mindset-Thema, Thorsten, dass die miteinander reden wollen, dass dem Vertrieb auffällt, oh, hier kommt ein Lead aus der Marketing-Automation, der hat die und die Kriterien, die könnten wichtig sein, die spiele ich zurück. Und das Zweite ist aber auch wieder die Systemebene, also die Integration der Systeme. Ich muss dann auch wirklich im CRM-System die Möglichkeit geben, dass man irgendwo einen Haken setzt oder ein Auswahlfeld hat oder irgendeinen Eintrag, der dann in der Marketing-Automation wieder einen neuen Prozess zum Beispiel auslösen kann, aber eben halt auch dem Marketing die Erkenntnis bringt, die es braucht.
Wer kommt in der Regel auf euch zu und sagt, wir würden gern Marketing Automation implementieren? Ist es das Marketing oder Geschäftsführung?
Thorsten, magst du?
Oder IT?
Kommt auf die Unternehmensgröße an. Also das gibt's ganz verschiedene. Ja. Jetzt in unserem Fall, mit wem wir sprechen. Ja, also das zeigt auch, dass das Thema eigentlich auf vielen Ebenen erstmal ein Thema ist, ja, aber dann letztendlich, wo wird die Entscheidung gefällt, ist nochmal die andere Frage. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass man von Anfang an verschiedene Bereiche mit einbezieht, wie es Norbert eben auch beschrieben hat, und nicht den Alleingang jetzt mit der IT geht und völlig am Vertrieb oder Marketing vorbei. Oder nur mit der Geschäftsführung spricht und gar nicht dann nachher mit der operativen Ebene. Also da gibt es kein, wer ist der Richtige, sondern ich glaube, man muss von Anfang an schauen, dass man das richtige Team hat.
Hm. Aber das also bei mir ist es oft die Marketingleitung, die auf mich zukommt, und aber meist dann eben auch verbunden mit der Geschäftsleitung. Wie gesagt, wo ich mir noch mehr Zug wünschen würde, wäre von der Vertriebsleitungsebene, dass auf der Vertriebsleitungsebene erkannt werden würde, was da für ein Momentum und für einen Effekt für den Vertrieb drinstecken kann.
Wie sieht es dann in der Praxis aus? Also angenommen, du wirst eingeladen von der Geschäftsführung und Marketing ist auch dabei und dann merkst du, die Vertriebler fehlen. Dann müsste man sagen, Leute, es wäre schon sinnvoll, wenn Vertrieb jetzt auch teilnehmen würde, mhm, und sagen die, nee, passt schon so irgendwie, das machen wir jetzt mal unter uns oder...
Nee, also in der Regel ist das Verständnis da, also spätestens dann, wenn man es weckt, ist es da und dann finden die Workshops auch wirklich mit dem Vertrieb statt. Wie gesagt, manchmal krummelt es noch so ein bisschen am Anfang, was soll ich denn hier, ich bin noch Vertrieb, das ist doch ein Marketingjob, aber die merken relativ schnell, dass es um ihren Vertriebserfolg geht und dass, also manchmal tauen die wirklich sogar auf, dass sie endlich mal erzählen dürfen, was da draußen so passiert und was Kunden wollen. Und da kommt dann oft, das Marketing sagt dann, boah, das war mir ja gar nicht klar, ist ja spannend. Wusstet ihr, dass wir genau dafür, keine Ahnung, ein Video oder was gemacht haben? Nee, wusste ich ja gar nichts davon. Und da kommt wirklich so auch ein Austausch zustande. Also ich hatte noch keine Totalverweigerer, sag ich mal. Im Endeffekt waren immer Marketing und Vertrieb am Tisch.
Was ist denn bei der Marketing-Automation im Bereich B2B besonders? Also können wir nachher auch Thorsten gleich noch fragen, wo denn so der Unterschied zu B2C ist. Aber vielleicht jetzt mal aus deiner Sicht B2B, was da vermutlich anders oder ganz bestimmt spezifisch anders als im B2C-Bereich. Mhm.
Also ich habe für das Thema so ein Strategie-Canvas entwickelt und mir ist irgendwann aufgefallen, dass die Schritte, die Mechanik völlig gleich sind. Ob ich bei einem Kreuzfahrtunternehmen bin oder bei einem Maschinenbauunternehmen, die Mechanik an sich ist eine ähnliche. Also ich sag mal, du musst deine Kunden kennen, du musst die Customer Journey analysieren, du kannst automatisierte Prozesse aufsetzen für bestimmte Aufgaben. Die Abweichung kommt dann im Detail. Also ich habe das in meinem Buch, habe ich das so beschrieben, es gibt im B2B den Erklärbär-Modus. Also ein Nurture-Prozess holt einen Interessenten bei einem Schmerz ab, manchmal sogar bei einem unbewussten Schmerz. Also wir arbeiten da manchmal auch mit Comics, ne? So ein Tag im Leben eines Serviceleiters, der dann so die Probleme bildhaft in einem Comic darstellt, wo der Serviceleiter Probleme sieht, die ihm bisher noch gar nicht bewusst waren, die aber auf ihn zukommen werden. Und dann baut dieser Prozess aufeinander auf. Also ich habe so diese Stufen informieren, befähigen, evaluieren, bewerten und dann zum Abschluss. Und da führt man im B2B einen Interessenten im Prinzip durch, macht den schlau, hilft ihm beim Evaluieren, hilft ihm beim Bewerten, hilft ihm bei den Abschlussfragen. Im B2C, ich habe das mal den Weißbier- oder Blusenmodus genannt, weil ich muss niemand erklären, wie man Weißbier braut. Und ich glaube, wenige Frauen interessieren sich dafür, aus welchem Stoff der Knopf gemacht wurde, der an der Bluse hängt. Also ich muss nichts erklären, ich muss eher Impulse geben. Also ist der Nurture-Prozess eher in einer radialen Form. Gibt Impulse, gibt Ideen, die Bluse mit dem Halstuch, zu dem Halstuch, die Handtasche und so weiter und so weiter. Und von daher ist die Mechanik gleich, die Marketing Automation ist gleich, aber die Prozessform ist eine andere. Und natürlich die Ansprache und die Inhalte sind natürlich auch andere. Also dann rede ich natürlich eher über Videos statt über White Paper im B2C oder rede eher über TikTok, Insta als über LinkedIn zum Beispiel. Da sehe ich aus meiner Perspektive die größten Unterschiede. Aber auch eben Gleichheiten.
Würde mich jetzt gleich interessieren, was Thorsten dazu sagt. Also weniger Erklärbär, mehr Impulse, weniger LinkedIn, mehr Instagram?
Ja, letztendlich richten wir uns ja direkt, wir machen ja vollempfängliche 1:1 Personalisierung für den digitalen Handel und ihr hattet jetzt ja B2C angesprochen, also dann machen wir auch mal den Blick auf die B2C-Shops. Da richtet sich ja der Online-Händler an die Endkunden. Und da ist es sicherlich wichtig, dass wir den Kunden dort bestmöglich beraten mit unseren Services, die entsprechend in dem Online-Shop zur Verfügung stehen. Und diese Beratung, die sollte halt bestmöglich erfolgen, heißt, Ich vergleiche sie immer gerne mit dem guten Verkäufer im stationären Handel, ja, der die richtigen Fragen stellt, der aus allen Verkaufsgesprächen lernt, der weiß, welche Marken funktionieren gerade, welche Produkte sind angesagt, was macht sich vielleicht auch ein Bild von dem Kunden und kann dann entsprechend seine Beratung darauf ausrichten und hoffentlich dann auch zum Erfolg kommen. Und in jedem Fall lernt er aus jedem einzelnen Gespräch und hat somit direktes Feedback. Auch auf Vorschläge, wie Norbert eben gesagt hat, naja, zu der Bluse noch den Schal. Wenn die Kundin diesen Vorschlag annimmt, dann lernt er, aha, passt wohl zusammen, habe ich damit Erfolg, wenn das 2-3 Mal passiert. Sagt die Kundin, nee, ich trage gar keine Schals, dann ist es auch etwas, was er lernen kann, da brauche ich auch keinen weiteren anbieten. Also hier bin ich auf einer ganz anderen Ebene. Tatsächlich, aber hier geht es um schon mehr oder weniger um Beratung. Wobei es natürlich auch, darf man nicht vergessen, es gibt auch beratungsintensive Produkte, die wir im Online-Handel erwerben können. Und dort muss ich natürlich dann auch bestimmte Strecken mit dem Kunden durchgehen können, beispielsweise über Guided Selling, über einen Kaufberater, um den Kunden dann auch im Online-Handel gezielt die richtigen Fragen zu stellen, um ihn am Ende zu dem richtigen Produkt zu führen.
Mhm. Thorsten, bleiben wir mal gleich bei dir. Ihr seid Spezialisten für KI-gestützte Personalisierung, Tools, Angebote im E-Commerce. Vielleicht können wir kurz vorher mal abchecken oder kannst du erklären, in welchen Bereichen man denn im Bereich E-Commerce personalisieren kann? Also welche Bereiche sind es, die für eine Personalisierung in Frage kommen?
Also ich möchte es mal am besten erläutern über die Software-Services, alles eigenentwickelte Software-Services, die wir anbieten. Das ist eine intelligente Suche. Also das sind auch genau die Touchpoints, wo du nachher personalisieren kannst. Das ist ein Kaufberater, also Guided Selling Tool. Das ist die Reco-Engine für die klassische On-Site-Personalisierung. Und ganz neu, das ist vielleicht spannend, wenn wir da später noch drüber sprechen, ein voll personalisierter Shopping-Bereich, also eine Seite, die komplett dem Kunden spendiert wird. Das alles on-site. Darüber hinaus haben wir einen ganz wichtigen Kanal, natürlich das E-Mail-Marketing, wo es auch darum geht, den Kunden wieder gezielt in den Shop zurückzuholen, also auch in der E-Mail zu personalisieren und mit relevanten Angeboten, Informationen den Kunden eben ansprechen und somit auch einen Closed Loop zu schaffen. Das ist so, wo wir unterwegs sind. Also wir bilden quasi die komplette Customer Journey im Online-Shop ab, jeden Touchpoint. Und es gilt, den Kunden an jedem Touchpoint entsprechend richtig abzuholen. Also spring vielleicht schon mal ein Stück vor, kann man daran erkennen, wenn wir beide jetzt, Helmut, in einem Fashion-Online-Store unterwegs waren und heute nach einer Jeans suchen, dann muss natürlich die Suche erstmal uns auch beiden Jeans als Ergebnis bringen. Das ist die Grundvoraussetzung. Aber viel interessanter ist es doch dann doch, wenn wir beide auch vielleicht unterschiedliche Marken angezeigt bekommen, unterschiedlichen Style. Du trägst vielleicht eher die dunkleren, ich die helleren. Wir wählen einen anderen Schnitt, brauchen eine andere Größe etc. Also sollten doch auch schon die Suchergebnisse auf Jeans von uns beiden in dem Shop unterschiedlich sein und so macht's ja der Verkäufer auch im Store. Ja, wenn der sieht, ich hab einen bestimmten Bedarf, eine Größe, was weiß ich, dann wird er mir keinen Vorschlag bringen, der von vornherein ersichtlich ist, dass ich da nie reinpasse in die Jeans. Ne? Und so kann man entsprechend an jedem Touchpoint diese Personalisierung durchführen und auch umsetzen.
Wie sieht der personalisierte Kaufberater aus? Also welche Tools, meinst du damit Chats oder wie kann ich mir das vorstellen?
Bei den Kaufberatern ist ein Mix aus, vielleicht muss man mal ein Stück zurückgehen, woher hat man überhaupt das Wissen über den Kunden? Das ist immer so das eine. Genau. Also wie ist so eine Personalisierung überhaupt aufgebaut? Wie setzt sich das zusammen? Und hier gibt es im Prinzip zwei wesentliche Themen. Das eine ist eben das Wissen, das man aus dem Klick- und Kaufverhalten aller Kunden und Besucher eines Online-Shops generiert. Also über ein einfaches Tracking erfasst man, was wird gesucht, was wird geklickt, was wird angeschaut, in den Warenkorb gelegt, vielleicht wieder rausgenommen, Größe, Anzahl, Farbe geändert und was wird gekauft. Das ist so das eine. Ganz wichtig, datenschutzkonform, soll man auch an der Stelle betont sein. Und dieses Wissen, das sind ja erstmal nur Klicks, das ist noch kein Wissen, aber in dem Moment, wo ich diese Klicks verbinde mit den Produktdaten, also dem Produktfeed des Händlers, mache ich aus diesen Klicks dann tatsächlich Wissen. Also ein Klick auf einen Artikel 4220 heißt erstmal nichts, wenn ich aber weiß, es ist eine Herrenjeans, es ist die Marke X, Farbe Blau, Slim Fits, Größe 36, 34, dann habe ich schon sehr viele Informationen gewonnen darüber. Und diese Informationen sind natürlich auch nachher wichtig, diese zu erfassen, mit den anderen Klicks dann des Kunden auch zusammenzufassen, um zum Beispiel festzustellen, aha, der Kunde wählt immer diese eine bestimmte Marke oder der Kunde hat auf jeden Fall die Größe 36, 34 in Jeans, weil sonst würde er sie nicht immer klicken oder er bevorzugt die Farbe Blau. Und so kann man die Präferenzen aus dem Klickverhalten erfassen und darauf basieren dann eben mit den Verfahren der künstlichen Intelligenz dann berechnen, was kann von Interesse sein, was kann spannend sein für den Kunden und ihm das dann auch vorschlagen. Ne? Das geht dann auch natürlich nicht nur über das Wissen des einzelnen Kunden, sondern auch, man lernt ja aus dem Verhalten aller Kunden und Besucher, so dass man auch mal vorschlagen kann, naja, lieber Kunde, weil du gerne Tommy Hilfiger trägst, könnte dir auch Polo Ralph Lauren gefallen, obwohl er die Marke noch nicht geklickt hat. Aber auch das ist eine Form der Beratung oder den Kunden zu inspirieren mit etwas, was für ihn potenziell interessant sein kann. Und genauso wie es eben der Verkäufer im Store macht. Hey, du trägst doch gerne Polos. Schau, ich habe hier mal eine neue Marke reinbekommen. Gefällt dir die? Und das ist eben so der Mix aus dem Klick- und Kaufverhalten, also diese Generierung des Verhaltens und der Zusammenführung mit den Attributen aus dem Produktfeed.
Ist es dann eine Frage der Datenmenge und wie soll ich sagen, des Traffics, dass man so Personalisierungsstrategien möglichst optimal einführen kann? Also sprich, ich habe einen ganz kleinen Shop mit wenig Traffic, dann weiß ich natürlich auch wenig über die User, als wenn die wie bei Zalando oder sonst wo ständig immer wieder kommen und ich dadurch einfach viel Daten, viel Informationen sammeln kann. Wo ist die Grenze, ab der Personalisierung Sinn macht?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Wenn ich jetzt sagen würde, ab 1000 Bestellungen, dann ist es eine Zahl, die im Raum steht, die vielleicht irgendwo Sinn macht im B2C-Bereich. Jetzt habe ich aber auch, weil du kannst ja auch personalisieren in B2B-Shops, ja. Und da hast du vielleicht Shops, die gar keine 1000 Bestellungen haben im Monat, weil sie sehr viel hochwertigere Produkte verkaufen. Aber auch dort kann schon Personalisierung Sinn machen. Also muss man sich tatsächlich in so Grenzfällen dann im Einzelnen anschauen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass man zu den ganz Top 10 Shops gehören muss, damit Personalisierung Sinn macht. Das lässt sich für nahezu jeden Online-Shop mit einer gewissen Größe vereinbaren und dort auch erfolgreich durchführen. Und ja, das eine ist natürlich die Menge an Verkäufen und an Klicks, an Visitors im Shop. Aber das andere ist auch die Qualität der Produktdaten. Und das hatte ich ja eben schon angesprochen. Die ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ne? Sie sind letztendlich die Basis für die erfolgreiche Personalisierung. Das heißt, dieser Produktdatenfeed, der sollte gut aufbereitet sein, damit er auch bestmöglich genutzt werden kann für die Zwecke der Personalisierung. Und das kann ich entweder machen, indem ich den Feed nehme, wie ich ihn bekomme von einem Online-Shop. Ich kann ihn dann noch anreichern, intelligent, ja, dass ich auch dort wieder bestimmte Verfahren einsetze, die beispielsweise aus Beschreibungstexten einzelne Attribute generieren, die dem Kunden wieder die Möglichkeit geben, zu filtern nach diesen Attributen und die in umgekehrter Form aber dann auch wieder, ja, dieser Intelligenz in den Services zeigt, aha, der Kunde, der wählt ein bestimmtes Attribut mehrfach aus oder in verschiedenen Fällen, scheint wohl ein präferiertes Attribut zu sein oder scheint seine Präferenz zu beschreiben, also wie zum Beispiel die Marke. oder die Farbe oder Größe oder ähnliches. Und ja, eben Produktbeschreibungen daraus lassen sich intelligent weitere Attribute generieren. Ja, man kann aber genauso gut aus Bildern oder aus Fotos, besser gesagt, aus Fotos Farben herausziehen, intelligent mit KI-Verfahren. Muster lassen sich rauslesen. Also vielleicht insgesamt oder etwas kürzer gesagt, zusätzliche Informationen über die Produkte generieren, die bislang nicht in dem Produktfeed vorhanden sind, um dem Kunden mehr Möglichkeiten zu geben, beispielsweise zu filtern, Produkte auszuwählen, aber auch, um daraus wieder zu lernen, was für den Kunden interessant ist, worauf legt er Wert, wo sind seine Präferenzen.
Das heißt, künstliche Intelligenz ist vor allem bei den Personalisierungsstrategien bei euch deshalb im Einsatz, weil man zum einen Zusammenhänge entdecken möchte oder die Software entdeckt Zusammenhänge, die einem so jetzt nicht gleich auffallen würden oder wo man lange brauchen würde, um die zu entdecken. Und zum anderen, um zu lernen sozusagen. Der Kunde kommt immer wieder und entwickelt, hat bestimmte Präferenzen. Also merkt die Software das und lernt entsprechend und bietet ihm dann entsprechend dieses Surfverhaltens auch immer wieder Produkte an.
Das ist ein Beispiel. Aber wir haben auch den Kunden, der das erste Mal im Shop ist oder den ich eben nicht wiedererkennen kann. Also wir müssen auch in Sessions, wo wir noch nicht so viel wissen über den Kunden, in der Lage sein, dass man, spricht da so ein bisschen vom Event-Stream, ja, mit jedem Klick, in jedem Event, das der Kunde hier produziert, dass man darauf basierend in der Lage ist, immer besser den Kunden ja kennenzulernen und darauf dann die Beratung bestmöglich anzupassen und zu optimieren. Also auch durch diese selbstlernenden Prozesse. Was meine ich damit? Dass ich eben nicht nur ein Beispiel einer Produktempfehlung sage, dir könnte auch dieses Produkt gefallen, sondern dass ich auch gleichzeitig wieder erfasse, ob der Kunde diese Produktempfehlung annimmt. Also klickt er dieses Produkt, schaut sich's an im Detail, legt das gar in den Warenkorb und kauft es am Ende, dann weiß ich natürlich, diese Produktempfehlung als ein Beispiel, die war richtig und darauf entsprechend kann der Service oder können die Services dann lernen. Eben wieder der Vergleich zum Verkäufer vorhin mit der Bluse und dem Schal. Ja, das ist im Prinzip nichts anderes. Also wir verstehen im Prinzip den Onlinehandel als Dialog zwischen dem Online-Shop, dem Verkäufer und dem Kunden. Und so habe ich eben Klicks seitens des Kunden. Ich habe Angebot in Form von, egal ob das jetzt Produktlistings sind, ob das Suchergebnislistings sind, ob das Produktempfehlungen sind, ob das irgendwelche Banner, Teaser, Content, der zielgerichtet für den Kunden ausgespielt wird, ist. Ich erfasse in jedem Fall die Reaktion darauf, um somit zu lernen oder zu bestätigen, dass diese Auswahl korrekt war. Also so verstehen wir im Prinzip den gesamten Prozess und dabei hilft eben dann die Algorithmik oder die Algorithmen, die entsprechend berechnen und die auch wieder das Feedback verarbeiten und selbstlernend dann optimieren.
Norbert Thorsten hat ja gerade davon gesprochen, wie wichtig Daten sind sozusagen, also auch wie wichtig die Datengrundlage ist. Ich nehme mal an, das ist ein Satz, den du auch unterstreichen kannst für den B2B-Bereich. Welche Daten findest du da in der Regel vor? Sind die alle brauchbar oder muss man die erst irgendwie mühsam analysieren oder muss man überhaupt erst den Schritt gehen, dass man sagt, Leute, erhebt überhaupt erstmal in der Richtung Daten. Ihr müsst erstmal ready sein, dass wir sozusagen die Automation implementieren.
Genau. Also den Satz unterschreibe ich völlig. Und wir haben so ein kleines Kuriosum an dieser Stelle, dass jeder kennt diesen Satz, Daten sind das neue Öl. Ganz klar, nickt jeder sofort. Wenn man dann aber schaut, wie die Daten behandelt werden, dann hat man so das Gefühl, okay, warum gibt das denn dann weg, wenn es so wertvoll ist? Und da liefert halt die Marketing Automation oftmals erst neue Messpunkte. Also so dieses Thema, wo kommt ein Lead her? Wie ist die Conversion von Stufe zu Stufe? Wie schnell ist ein Lead durch so einen Marketing Automation Prozess durchgegangen? All diese Informationen sind ja jetzt erst eigentlich richtig erfassbar. Und da baut sich eben so die Metrik auf, die Unternehmen hier nutzen können. Und wie gesagt, es fehlt oftmals, wir reden ja so im Data Management von ETL-Prozessen oder ELT-Prozessen. Und da kommt der Marketing Automation halt oft die Aufgabe für das E steht für Extract. Also hole mir Daten aus allen Systemen zusammen. Und da ist die Marketing Automation halt einfach definitiv ein Datenlieferant, den es zu beachten gilt. Zu schauen, welche KPIs, welche Metriken habe ich dort, was kann ich einfließen lassen in meine Dashboards. Aber die Marketing Automation ist auch im Bereich L unterwegs, also wie Load. Das heißt, wenn Ergebnisse oder Erkenntnisse vielleicht auch durch eine KI zum Beispiel erhoben werden, dann das an die Marketing Automation auszugeben und dann die entsprechenden Prozesse loslaufen zu lassen. Also das ist so ein Herzensthema von mir, dieses Thema Daten mehr zu beachten, wirklich als Öl zu betrachten und zu überlegen, wie können wir aus dem Öl Benzin machen, um damit wirklich der Treibstoff auch für den Vertrieb zu sein. Und das ganze Thema, wie integrieren wir alle unsere Systeme, dass wir diese Daten halt wirklich zusammenbekommen, dass wir sie synchron bekommen, dass wir sie anreichern können, dass wir sie bereinigen können und so weiter.
Bei Thorsten, bei euch auch wichtiges Thema, Integration von Daten.
Ja klar, also neben den Produktdaten, die ich jetzt schon ausführlich beschrieben hatte, oder die Notwendigkeit guter Produktdaten und dem Klick- und Kaufverhalten, das entsprechend generiert wird, sind natürlich noch weitere Datenpunkte von Interesse, Retourendaten. Ja, die werden natürlich dann in einem Batch zurückgespielt, ja, aber auch daraus lerne ich über den Kunden, er hat jetzt zwar dieses Produkt bestellt, aber er hat es auch wieder retourniert. Das muss irgendeinen Grund haben. Ne? Auch das sind Informationen als Beispiel, die ich verarbeiten kann, dann innerhalb einer Session, in der der Kunde sich gerade bewegt. Ja, das ist nur ein Beispiel. Da gibt's selbstverständlich können auch weitere Daten aus dem CRM hinzugezogen werden, ob das oder es wird auch viel mit Segmenten gearbeitet. Ja, ich sage immer nur, bei uns ist die Segmentgröße 1, das ist nämlich der einzelne Kunde, der individuelle Kunde hat seine eigenen Vorlieben, seine eigenen Präferenzen und darauf muss ich eingehen und das kann ich eben nur, wenn ich in tatsächlich, auch so schön gesagt, in Echtzeit, aber ich muss innerhalb der Session berechnen, ich muss jeden Klick verarbeiten und darauf reagieren, dann rede ich tatsächlich von einer 1:1 Personalisierung und dann gehe ich ganz gezielt auf den einzelnen Kunden ein. Und welche Daten ich dazu nutze oder mir zur Verfügung stehen, also wir sind da offen und ich habe jetzt mal mit den Retourendaten ein Beispiel genannt, die man da natürlich auch sehr gerne hinzuziehen kann oder auch sollte. Und auch jetzt habe ich von Echtzeit gesprochen und vom Online-Shop selbst. Vorhin habe ich es kurz angerissen. Auch im E-Mail-Marketing. Wir alle kennen es vielleicht. Toller Fashion-Newsletter. Wir sehen ein schickes Polo-Shirt, klicken drauf. Jetzt gibt es nur noch in S. Ist natürlich für mich nicht relevant. Ist irgendwo eine Enttäuschung. Also auch hier kann ich dem begegnen, indem ich tatsächlich sage, dass ich gewisse Inhalte, Produktempfehlungen etc. in einer E-Mail erst im Moment des Öffnens berechne, ne? Und dabei auch prüfe, ist der Artikel, den ich jetzt für den Kunden als interessant berechnet habe, ist er verfügbar? Und im Bereich Fashion oder gibt es auch noch andere Beispiele, ist der denn auch jetzt in der Größe des Kunden, wenn ich diese gelernt habe, verfügbar? Ja? Und wenn ich diese ganzen Informationen dann in dem Moment mir zunutze mache und dementsprechend die Produktauswahl für die E-Mail, für den Newsletter erst im Moment des Öffnens gestalte, dann kann ich davon ausgehen, dass ich auch Relevanz für den Kunden habe, dass diese Produkte relevant sind und nicht zu einer Enttäuschung führen. Und das ist dann der Grad der Marketing Automatisierung, wo wir sagen, okay, ich kann auch in diesen Prozessen, wo ich heute nicht weiß, wann öffnet der Kunde den Newsletter, tatsächlich sehr intelligent begegnen, indem ich im Moment des Öffnens erst berechne.
Es sind die ersten Fragen da, würde ich jetzt gerne gleich mal aufgreifen von Miriam. Sie fragt, es können aber nur Kunden per Marketing Automation angesprochen werden, die ein DOI gegeben haben, also ein Einverständnis haben, oder Cookies sind auch notwendig, um die Info zu erhalten, wofür sich der Kunde interessiert, richtig?
Also ich denke, das richtet sich jetzt vielleicht, oder ich sehe es jetzt mal gerade im Online-Shop, wo wir die Thematik haben mit den Consent-Bannern, die ich dort am Anfang beantworte, bin ich einverstanden, bin ich nicht einverstanden. Also wir, was die Personalisierung angeht, wir hängen uns an diese Consent-Banner, wenn der Kunde sagt, ja, ich bin damit einverstanden, Cookies zulassen oder Personalisierung zulassen oder was auch immer abgefragt wird, dann ist das ein Thema, wo wir uns dranhängen. Im Übrigen, die Cookie-Thematik ist ja eher, sage ich mal, auch shopübergreifend in der Diskussion mit dem Schalten von Werbung im Shop selbst. Ja, da verarbeite ich ja nur die Daten des Kunden selbst und kann sie dann auch ganz kontrolliert entsprechend einsetzen. Mhm. Vielleicht kannst noch. Du da noch was ergänzen, Norbert.
Ja. Ja, also im B2B, klar, logisch, Marketing Automation nur mit Opt-in. Von daher auch das große, also für viele Marketing Automation Projekte auch das große Ziel, eben die Basis der Opt-ins aufzubauen. Wie gehen wir damit um? Wie sammeln wir die rechtskonform ein? Und auch da wieder Integration. Wie verwalten wir die sauber über alle Systeme hinweg, über alle Touchpoints hinweg?
Mhm. Gleich eine Nachfrage. Was für ein System würden Sie empfehlen, um die Daten aus unterschiedlichen Systemen zusammenzuführen, wo dann gegebenenfalls eine KI direkt angeschlossen ist?
Also das Zusammenführen der Systeme empfehle ich eine IPaaS-Plattform, also Integration Platform as a Service, weil man dort eben viel schneller, viel einfacher und viel flexibler eine Integration aufbauen kann. Das heißt, man, ohne jetzt eine starre Schnittstelle zu haben, kann man direkt alle Systeme einfach und flexibel zusammenbringen im No-Coding-Ansatz. Und dann ist die Frage, ob man nur die Systeme synchronisiert, also eine einfache Integration. Wenn man wirklich eine KI aufbauen will oder eine Basis für eine KI aufbauen will, macht es dann Sinn, eben noch eine Customer Data Plattform oder eine Enterprise Data Plattform, dort alle Daten zentral zu bekommen, sie zu bereinigen, wenn das sein muss, sie anzureichern, wenn das sein muss. Und dann habe ich dort eigentlich die ideale Plattform für eine KI, weil ich auf konsistente Daten aufbauen kann. Und kann unser Thema von vorhin, Helmut, kann dann eben auch Prozesse über alle Systeme hinweg steuern.
Gut, hoffentlich Frage beantwortet. Ansonsten, Miriam, einfach nochmal nachfragen. Mhm. Ich würde an der Stelle Thorsten gerne nochmal nachhaken wollen, dass gerade erzählt, was mit dem Newsletter möglich ist, was aber auch Alltag ist, nämlich ich klicke drauf, dann gibt es das T-Shirt nur in S. Und mein N gleich 1, wie soll ich sagen, N gleich 1 Verständnis von Personalisierung ist ja dann doch immer ein anderes, als mich in der Wirklichkeit widerspiegelt. Also ich habe das Gefühl, dass so der Gros der Online-Shops längst nicht so weit ist, wie er technisch sein könnte. Wo stehen wir da tatsächlich gerade?
Also das ist natürlich korrekt. Da ist noch sehr viel möglich und sehr viel optimierbar. Einige Shops, die sind schon sehr, sehr weit. Also wir für uns sehen, ich habe ja vorhin ganz grob mal skizziert, wir haben 5 Services entlang dieser Customer Journey und kein Kunde von uns beginnt mit allen 5 Services vom Beginn an. Also da ist so, wird mit 1 oder 2 Services begonnen, aber dann merkt man sehr schnell, dass es sehr viel Effekt bringt, natürlich einen hohen Nutzen bringt, was Kundenbindung, was Umsatz angeht. Und dann denken die Kunden auch drüber nach, natürlich auch mit aktiver Ansprache durch uns oder Vorschläge, diese Customer Journey noch mit weiteren Services aus einer Datenquelle heraus zu personalisieren. Das geht so ein Stück weit auch an die Frage eben, was nutze ich dann dahinter noch für ein System, um Daten zu sammeln. Was bei uns jetzt betrifft, ist letztendlich, wir sammeln unsere Wissensbasis, also für jeden Shop selbst nennen wir das Ganze die Wissensbasis, wie ich vorhin geschrieben habe, eben aus Produktdaten, Klick und Kaufdaten. Und je mehr Touchpoints ich dort eben mit unseren Service besetze, desto mehr können wir dann auch lernen und an den entsprechenden Stellen Personalisierung. Die Frage war, wie weit sind die Online-Shops? Ja, sehr unterschiedlich. Es wird auch, muss man sagen, zum Teil unter Personalisierung viel verpackt, was ich persönlich jetzt gar nicht so als Personalisierung sehe. Wir betonen bewusst immer dieses 1:1, also tatsächlich im Dialog mit dem Kunden zu stehen, über den Online-Shop beispielsweise oder eben über die E-Mail ganz gezielt auf den Kunden einzugehen. Und da ist noch sehr viel, ja, sehr viel Potenzial in den verschiedensten Shops. Und gerade wenn man sieht, was heute eigentlich schon KI leisten kann, oder Personalisierung, wir haben ja auch einen Service dafür, dass man eben Produktempfehlungen ausspielt auf der Produktdetailseite oder auf der Kategorieseite bestimmte Produkte noch hervorhebt, auf der Home eines Online-Shops bestimmte Produkte hervorhebt. Aber mit KI ist es heute schon möglich, einen komplette personalisierten Shopping-Bereich oder eine Seite für den Kunden komplett dynamisch zu berechnen innerhalb einer Session. Wir nennen das Ganze Stream, und Stream ermöglicht eben die Ausspielung eines Bereichs, der jetzt nicht nur aus Produkten besteht, sondern auch mit Content verknüpft wird. Ja, viele Online-Shops haben ja auch Ratgeber, haben zum Teil auch bestimmte Blogartikel, die sie dort noch anbieten, dass der Kunde sich auch informieren kann entsprechend. Und das Ganze zu verknüpfen, ist dann eben nicht nur ein Shopping-Bereich, sondern eigentlich ein dynamisches Online-Shop-Journal und regt natürlich auch an, um dort immer mal wieder reinzuschauen. Ja. Also jeder Kunde bekommt seine eigene Produkt- und Markenwelt, verknüpft mit dem Content, der auf das Verhalten des einzelnen Users eben passend ausgewählt ist. Und wenn man das jetzt sieht, dass es eine komplette Seite ist, die eben auch on the fly berechnet wird, dann kann man nur vermuten, was da KI heute schon in der Lage ist, aber es ist realisierbar.
Mhm. Da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Also das ist so ein Bereich, wo künstliche Intelligenz die Marketing Automation tatsächlich entscheidend vorantreiben könnte, gerade bei dieser personalisierten Shopping-Seite. Gibt's dieses, also ist Stream, wie du euer Produkt nennst, wird es schon angewendet von ersten Kunden oder ist es sozusagen gerade in der Beta-Phase und kommt erst noch?
Nein, wir sind letztes Jahr damit gestartet und sind jetzt auch eifrig in weiteren Umsetzungen und kann man immer wieder auf unserer Seite dann auch sehen, wo da was an den Start geht. Das ist also meine persönliche Meinung ist, dass sich Online-Shopping dahingehend, also nicht nur alleinig, aber es muss Online-Shopping, Online-Handeln muss sich mehr dahin entwickeln, gezielt auf den einzelnen Kunden einzugehen. Weil gerade, wir wissen es ja alle selbst, wenn ein Shop, ein Beispiel, wo ein Stream im Einsatz ist, ein Fashion-Shop mit mehr als 300 Marken, und wir alle wissen, wir haben vielleicht 3, 4, 5 Lieblingsmarken, die wir tragen. Trotzdem müssen wir uns immer durch eine Vielzahl der Marken erstmal filtern. Wir müssen dann angeben wieder die Größe und die Lieblingsfarbe und den Schnitt, den wir bevorzugen. Und wenn das mal gelernt ist, ja, dann kann ich das nutzen, um entsprechend ja maßgeschneidert quasi ein Angebot bereitzustellen. Und wenn ich das noch verknüpfe mit Content, ja, dann habe ich tatsächlich so einen Journalcharakter. Und wir haben ja nicht umsonst auch den Slogan, wow, it's like Netflix for Shopping. Also man schaut einfach gerne rein, um Content zu konsumieren oder natürlich auch, ja, vielleicht dann in Verknüpfung mit E-Mail-Marketing auf bestimmte Dinge aufmerksam gemacht zu werden. Was ein neuer Ratgeber zu deinem Thema sowieso, den findest du in deinem Shopping-Bereich, in deinem Shopping-Journal. Ich glaube sehr daran, dass der Weg dahin gehen muss, dass wir noch mehr den Kunden helfen müssen, mit möglichst wenig Zeitaufwand das Richtige zu finden, ihn so zu inspirieren, auch auf Dinge aufmerksam zu machen, die er heute vielleicht noch nicht erkennt, aber jetzt nicht den gesamten Bauchladen, sondern zielgerichtet. Und da kommen wir wieder hin, ein Stück weit mit dem Vergleich mit dem Verkäufer im Store. Entsprechend, wenn ich da 2, 3, 4 Mal in dem Store war und der Verkäufer die Verkäuferin nicht kennt, ja, dann weiß er oder sie auch entsprechend, in welches Regal greift sie heute, macht mir einen entsprechenden Vorschlag oder bringt mir etwas, was mir gefallen könnte. Hm. Und da muss, glaube ich, die Reise hingehen, noch verstärkter.
Wir machen mal wieder eine kleine Fragerunde, weil im Chat ein paar Fragen aufgetaucht sind. Einmal von Michael, Frage zum Thema E-Mail-Marketing in Real-Time. Teilweise kann man heute die Öffner nicht mehr richtig identifizieren. Thema iOS 15 zum Beispiel. Kann man das noch zukunftssicher machen? Wer möchte antworten?
Habe ich wenig Aktien drin,
Thorsten? Ja, also kann man sicherlich. Man muss natürlich drüber nachdenken, wie man das macht. Aber letztendlich, es geht ja hier nicht um das Ausspielen des richtigen Contents, sondern mehr um die Auswertungsmöglichkeiten, die dahinter stehen. Ja, weil das Öffnen entsprechend, das erfasse ich ja in dem Moment, wo tatsächlich geöffnet wird, werden die Inhalte oder eben beispielsweise die Produktempfehlung dann erst ausgewählt, gerendert und ausgespielt. Was nach meinem Verständnis das Ganze bewirkt, ist ja eher, dass ich Auswertungsmöglichkeiten schwierige gestalten, was dann die Marketing Automation Software selbst angeht, ja, um festzustellen, wer hat jetzt tatsächlich geöffnet, weil faktisch gefühlt jede E-Mail geöffnet wird, aber das gar nicht der Fall ist.
Dann noch eine Nachfrage zu der personalisierten Shopping-Site oder zum Projekt Stream. Wie müssen die Inhalte für eine solche dynamische Seite arrangiert werden? Also wo werden die Inhaltselemente zur Verfügung gestellt, damit diese dynamisch für die Seite genutzt werden können?
Ja, das ist eben zum einen über die Produktdaten, über den Produktfeed, dass wir erstmal alles ausspielen können, was von Produktseite eben relevant ist. Dann geht es darum, entsprechenden Content bereitzustellen oder den Content können wir uns auch selbst von der Seite ziehen. Dem gilt es dann natürlich auch wieder intelligent zu vertecken, dass ich dann weiß, derjenige, der sich jetzt schon nach, das ist jetzt nicht mehr ganz so die Saison, aber nach Grillbesteck Werkzeug umgeschaut hat, dass ich den vielleicht auch mal mit dem Ratgeber, wie grill ich das perfekte Steak, diese Kombination herstellen kann. Also letztendlich sind das Dinge, die bei uns dann in die Wissensbasis mit einfließen, die entsprechend über den Produktfeed, wenn es gibt einen Content-Feed oder einen selbst generierten Content-Feed, also sprich, wir nehmen uns den Content dann auch von der Seite und vertecken den intelligent, um diesen dann zusammenzuführen. So funktioniert das Ganze im Prinzip. Interessant ist natürlich noch, dass diese Reihenfolge der ganzen Elemente auch noch dynamisch ausgespielt werden. Es ist kein starres, gleiches Bild für jeden einzelnen Kunden, sondern jeder Stream sieht im Prinzip anders aus, weil auch in dem Stream selbst nochmal berechnet wird, was ist heute potenziell interessanter. Sind es eher die Neuheiten, sind es eher die reduzierten Artikel, sind es vielleicht die Artikel, die zur Wiederbestellung anstehen, weil da Bedarf aufkommen könnte und so weiter.
Mhm. Kurze Nachfrage noch, welche Shops können diese Echtzeitberechnungen durchführen oder braucht man nur in Anführungszeichen ein spezielles Plugin?
Man braucht jetzt in unserem Fall die Implementierung der Services oder zumindest eines Services, weil die Voraussetzung ist immer die gleiche. Also ich habe eine Grundvoraussetzung, das ist für uns zum einen die Bereitstellung eines Download-Links für den Produktfeed, dass wir uns den regelmäßig abholen und dort auch die Updates herausziehen oder die Updates bekommen, sprich die Veränderungen, welche Artikel kommen dazu, welche fallen weg, was ist verfügbar etc. Das ist das eine und zum anderen ein kleines Flow-File nennen wir das Ganze, sprich eine Zeile JavaScript über einen Tag-Manager oder auf jede Seite des Online-Shops kopiert, den Rest machen wir dann und ziehen uns dort intelligent dann die Informationen, die wir benötigen, um sie in die Wissensbasis zu lernen, um darauf aus dem Klickverhalten auch das Feedback des Kunden auf berechnete Inhalte zu erfassen, um dann letztendlich die Services selbstlernend arbeiten zu lassen. Also es braucht eigentlich nur ein bekundetes Interesse und das Gespräch suchen und dann kann man damit gemeinsam starten.
Gut. Norbert, jetzt haben wir lange darüber gesprochen, wo künstliche Intelligenz im B2C-Bereich, Personalisierung etc. die Marketing-Automation vorantreiben kann. Vielleicht zum Schluss unserer dann doch recht schnell vergangenen Stunde noch sagen, wo kann denn eigentlich im B2B-Bereich künstliche Intelligenz die Marketing-Automation noch vorantreiben? Wo wird die in den nächsten Jahren hier Akzente setzen?
Also der Klassiker ist ja in den Vorhersagen. Das heißt, einfach zu schauen, wo habe ich Leads, die am erfolgversprechendsten sein könnten. Wo habe ich Opportunities zum Beispiel, die erfolgsversprechend sein könnten. Das ist so eine Ebene oder ein Bereich, wo die KI definitiv zum Einsatz kommt, wo wir heute in Projekten auch schon arbeiten. Das andere ist das Thema Clustering, natürlich oft verbunden auch mit Next Best Offer. Das heißt, so in meinen Datenmengen schauen, welche Cluster könnte es da geben. Und was könnten basierend auf den Verhaltensdaten, auf den Profilen, was könnten so nächstbeste Angebote sein? Genau wie die Bluse oder dem Schal kann ich im B2B ja auch entsprechende Themen anbieten. Ob das jetzt zum Beispiel bei einem Thema wie die Performance ist oder die Anwenderfreundlichkeit oder die rechtlichen Aspekte. Und von daher kann ich da auch reingehen. Dieses Thema Analyse, Customer Journey, Touchpoints Analyse, wo kommen Interessenten her? Was kann man damit anfangen? Und natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Journey Management. Also wo kann die KI so die leichten Signale erkennen, dass eine Abwanderung drohen könnte? Kann ich dann Alarm geben an einen Menschen, der aktiv wird? Oder kann ich eben die Marketing Automation wieder ins Spiel bringen, um dort Prozesse zu steuern, um die Abwanderung zu verhindern? Oder auch dieses Thema Customer Lifetime Value. So wie nah bin ich schon an der Erreichung des Kundenlebenswertes dran und kann eben basierend auf diesem Customer Lifetime Value auch andere Nurture-Prozesse zum Beispiel auch spielen. Also ich sag mal, das ist so eher heute schon da. Ich bin halt gespannt, was noch kommen wird, wie man es noch mehr einsetzen kann, was da noch passieren kann mit der KI.
Was ist dein Tipp? Also ich finde ja Churn Management sehr interessant. Es gibt ja beeindruckende Cases, wo sozusagen dann die KI als Frühwarnsystem funktioniert und wie ich dann so Signale analysiert und weitergibt und wer die dann einsetzt, Unternehmen, die einsetzen, können tatsächlich dann die Kündigungsraten deutlich reduzieren gegenüber vorher. Ist das so ein Bereich, der viel Potenzial hat?
Ja, es kommt halt aufs Business an. Ich sag mal, wenn ich eine Anlage für 10 Millionen verkaufe, ist es natürlich was anderes, als wenn ich einen Handytarif verkaufe. Also ich denke mal, überall dort, wo wirklich eine Kündigung, eine Abwanderung stattfinden kann, ist es überall sinnvoll. Und wenn wir uns die ganze IT-Welt angucken, da sind wir jetzt ja in den Modellen drin, wo oftmals eben kurzfristig gekündigt werden kann. Von daher macht es da definitiv Sinn, klar.
Thorsten, wie ist es in deinem Bereich? Wo wird künftig KI Akzente setzen und die Marketing Automation noch weiter vorantreiben? Also zum Teil haben wir darüber gesprochen, aber vielleicht haben wir noch ein Thema oder sagst du einen Punkt, den möchtest du gerne noch machen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen oder das ist einfach ein Szenario, was sehr interessant sein wird.
Gut, ich glaube, am Beispiel von Stream habe ich ja schon ausgeführt, was heute schon möglich ist und vielleicht, um da auch den Kreis zu schließen zu Norbert, ich halte auch einen solchen Stream interessant in der B2B-Welt tatsächlich. Ja, wir reden ja nicht nur über Großanlagen, die verkaufen im B2B. Ja, wir haben ja auch, sagen wir mal, das Handwerk, wenn ich Sanitär, Heizung, Klima denke. Ja, das sind heute Online-Shops mit Hunderttausenden von Artikeln, ja, vom kleinen Dichtungsring bis zum Solarpanel oder zum Whirlpool. Aber der Handwerker, der hat auch seinen regelmäßigen Bedarf, sein Grund auch in den Shop wiederzukehren und dort zu bestellen. Auch das kann ich unterstützen, dass ich ihm dort die die Auswahl der Produkte erstmal erleichtere in seinem persönlichen Stream, dass ich ihn dort auch mit entsprechenden Content versorge. Was gibt's Neues in dem Bereich? Dass wir vielleicht daran arbeiten sollten, auch gemeinsam diese Thematik mehr in den B2B-Bereich mit zu tragen, um auch dort, weil jeder B2B-Einkäufer ist auch irgendwo ein B2C-Kunde und ist dann doch das ein oder andere gewohnt und möchte das vielleicht auch im B2B-Einkauf dann erleben.
Alles klar, wir sind gebeten worden, pünktlich aufzuhören. Das schaffen wir auch jetzt gerade. Die Stunde war dann doch irgendwie kürzer als gedacht.
Zu kurz.
Länger weiterreden zu kurz, können. Ja. Vielen Dank, Norbert. Vielen Dank, Thorsten, für die spannende Diskussion. Vielen Dank für alle, die zugeschaut haben, für die vielen Fragen. Es war inspirierend.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.